herzlich willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause. Heute gibt es die tatsächlich 164. Folge und das 121. Interview. Ich sprach mit Thomas. Und bevor ich zu Thomas komme, erzähle ich kurz noch ein bisschen was. Ich habe mir ja vorgenommen, eine Woche wegzufahren. Ich war dann auch fast eine Woche weg. Tatsächlich bin ich einen Tag eher nach Hause gekommen, als ich mir ursprünglich vorgenommen hatte, weil das Wetter auf der Reise einfach so schlecht war, dass ich beschlossen habe, eher nach Hause zu kommen. Warum erzähle ich das? Weil ich mir schon wirklich vor Jahren vorgenommen hatte, diese Reise zu unternehmen. Ich wusste nur immer nicht, mache ich es zu Fuß, mit dem Fahrrad, Auto, Flugzeug, Kreuzfahrtschiff, keine Ahnung. Mit dem Motorroller habe ich auch überlegt zu fahren, mit dem Motorrad wollte ich auch schon mal fahren, habe das alles nicht gemacht. Ich wollte das alleine machen, nur für mich. Bin dann ins Auto gestiegen und die Reise war gut, war für mich auch ein bisschen erkenntnisreich. Ehrlich gesagt ist der Erholungsfaktor, wenn man alleine unterwegs ist und durch ganz Deutschland fährt, nicht so groß, aber egal. Ich habe ein paar Sachen gesehen, nette Leute getroffen und im Großen und Ganzen war es zumindest eine gute Erfahrung für mich. Und auf dieser Reise ist mir auch tatsächlich irgendwann mal in den Sinn gekommen, möglicherweise, warum ich früher häufiger mal zu viel getrunken habe. Und ich erzähle das deshalb, weil ich denke, es ist schon gut und wertvoll zu wissen, warum man in der Vergangenheit bestimmte Dinge getan hat. Und wenn du dir noch nicht so sicher bist, warum du eigentlich bestimmte Dinge gemacht hast in der Vergangenheit, dann nimm dich mal zurück, nimm dir vielleicht mal ein bisschen Zeit und reflektier mal, was damals passiert ist. Mich hat es einfach so auf dieser Fahrt überkommen, dass ich plötzlich so einen Geistesblitz hatte und gedacht hatte, ja, vielleicht ist das der Grund, warum ich bestimmte Dinge in der Vergangenheit getan habe. Und allein für diese Erkenntnis hat sich diese kleine Rundreise schon gelohnt. Gelohnt hat sich für mich das Gespräch mit Thomas in besonderer Weise. Denn der Thomas bricht für diesen Podcast zumindest einige Rekorde. Er ist mit 71 Jahren der, ich kann sagen, mit Abstand älteste Teilnehmer dieser Gesprächsrunde. Er ist ein Mann, das ist jetzt nicht ganz so ungewöhnlich, aber ich habe ja meist eher Frauen hier. Und er war 30 Jahre lang nüchtern und hat dann wieder angefangen zu trinken. Wie krass ist das bitte? Krass ist auch, und das habe ich jetzt nur zufällig bei Facebook mitbekommen, dass der Thomas sich, ich glaube, einen Fuß gebrochen hat. Also Thomas, an dieser Stelle gute Besserung. Hoffe, du kommst im wahrsten Sinne des Wortes schnell wieder auf die Beine. Ja, aber darum ging es natürlich in dem Gespräch nicht. Damals wusste Thomas ja noch nicht, dass er sich das Bein bricht, beziehungsweise den Fuß. Aber er hat seine Geschichte erzählt. Insbesondere hat mich natürlich interessiert, warum verdammt fängt man denn nach 30 Jahren wieder an zu trinken? Was muss denn passieren? Und die Antwort ist so simpel wie erstaunlich. Und Thomas erzählt seine Geschichte von Anfang an, auch dass er früher einen behinderten Bruder hatte und er als Bruder quasi funktionieren musste und so mitlaufen musste. Und das hat er als Kind gelernt, was natürlich auch wirklich tragisch ist. Und als er mit dem Trinken dann wieder anfing, nach 30 Jahren, hatte er Angst, alles zu verlieren. Warum das nicht so eingetreten ist, das wirst du in diesem Gespräch erfahren, ist wunderschön und du kannst dich freuen auf einen sehr, sehr aufgeräumten, sehr klar bei sich stehenden Thomas. Tolles Gespräch, lieber Thomas. Und jetzt geht's endlich los. Lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht. Hier kommt die erstaunliche Geschichte von Thomas. Hallo, lieber Thomas.
Servus, Kai. Ich freue mich, dich zu sehen.
Ich freue mich auch, dich zu hören. Genau, du bist der dritte Thomas hier im Podcast. Ich finde das super. Mal sehen, wie viele Thomas wir hier noch bis zum Jahresende kriegen. Und ja, wir haben schon ein bisschen über Fußball kurz gesprochen. Du bist Bayern München-Fan, gehst aber nicht mehr ins Stadion.
Richtig.
Weil du keine Karten bekommst, sonst würdest du wahrscheinlich hingehen.
Richtig, wenn ich Karten bekommen würde, würde ich gerne hingehen, aber es ist extrem schwierig. Es ist ja jedes Mal die Allianz Arena ausverkauft und nur mit Vitamin B ist es möglich, da Platz zu finden.
Ja, genau. Aber das ist ja hier kein Fußball-Podcast. Ich will das auch hier die Hörerinnen und Hörer nicht überstrapazieren mit dem Thema jedes Mal. Du hast mich netterweise angeschrieben und hast mir in kurzen Worten deine Geschichte geschildert, die ich total spannend finde, weil sie mal wieder zeigt. Und ich habe ja, genau, ich habe ja auch deine Mail vorgelesen, fällt mir gerade ein.
Richtig, das war an dem Freitag, als ich ins Pfadfinderlager gefahren bin. Denke ich mir,
Ja.
ups,
Hast gar nicht mit gerechnet, ne?
habe ich gar nicht mit gerechnet, dass ich da laut, dass ich öffentlich vorgetragen werde.
Ja, und genau, du bist der Thomas, der sehr, sehr lange nichts getrunken hat und dann wieder in die Falle getappt ist.
Richtig.
Und du entscheidest heute mal, wo du anfangen möchtest, also bei der Jetztzeit, bei deinem Rückfall oder bei der ursprünglichen Geschichte.
Die ursprüngliche Geschichte ist mal relativ kurz erzählt, weil das ja eigentlich der normale Werdegang eines jeden ist, den ich bisher getroffen habe, der mit Alkohol zu tun hat. Dass man ganz harmlos anfängt auf den jungen Jahren. Ich hatte meinen ersten Vollrausch sicherlich schon mit 14 in der Jugendgruppe und mit dem billigsten Zeug, weil wir hatten ja kein Geld für hochwertigen Alkohol und da ging es eigentlich auch nur darum, sich zu betrinken und fanden das toll, betrunken zu sein. Und das nahm dann so seinen Lauf, bis ich Mitte 30 war und da dann mit Hilfe meiner damaligen Frau einen Kontakt aufgenommen habe zu einer Suchtberatung. Und während der Beratungszeit und später dann auch Therapie habe ich dann das erste Mal aufgehört zu trinken und bin dann auch ein Jahr lang bei den AAs gewesen. Es war so ein Plan von mir und das habe ich dann auch durchgezogen. Und dann war ich praktisch 30 Jahre lang trocken,
Wow.
war relativ gesettelt, habe dann meine jetzt damalige Frau verlassen, habe dann eine neue Partnerin gefunden, haben zusammen einen Sohn großgezogen und ein Haus gebaut und das war dann alles okay. Und dann so im Laufe der Zeit habe ich halt angefangen, unbedarft ja mal ein Glas Sekt zu trinken, mal ein Bier zu trinken und keiner hat eigentlich sich getraut, mich zu fragen, ob das denn mir gut tut, wenn ich das tue. Und das fand ich eigentlich dann ein bisschen schade und möchte eigentlich auch allen Menschen Mut zusprechen, Leute, Menschen anzusprechen, wenn man das Gefühl hat, dass der Alkohol dem nicht gut tut, das auch zu tun. Und das hätte mir vielleicht geholfen, das weiß ich nicht. Vielleicht hätte ich aber auch geleugnet oder gelogen. Und meine Frau hat dann zugeschaut, wie ich so hin und wieder mal ein Bier getrunken habe und hin und wieder einen Sekt getrunken habe. Und das Ganze ist dann einfach eskaliert. Und ich kann mich noch gut erinnern an einen Freund bei den AAs, der mir gesagt hat, jeder Rückfall wird um ein deutliches schlimmer als das, was du bisher kennengelernt hast in deiner Alkoholsucht. Und so war das dann auch. Das hat dann sich gesteigert bis zu 2 Flaschen Wodka am Tag, die ich dann konsumiert habe. Über den ganzen Tag verteilt, fing morgens an, dass ich schon trinken musste und gegen den Kater antrinken musste und habe dann den ganzen Tag praktisch auf Spiegel getrunken, bis ich dann eben nach 2, 3 Jahren, 2 Jahren dann kapituliert habe und so viel getrunken habe, dass ich es auch meiner Familie gegenüber zugeben konnte, dass ich eben wieder alkoholrückfällig geworden bin. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht, eine neue Therapie zu beginnen.
Ja,
Genau.
ich möchte ein paar Dinge nachfragen. Also zum
Ja.
einen, damals, du hast mit Anfang 30 aufgehört zu
Ja.
trinken. Wie schlimm war denn das da? Also hast du selber gemerkt, dass du zu viel trinkst? Was war geschehen?
Ich habe dann eigentlich auch schon jeden Tag getrunken und meiner damaligen Frau ist es aufgefallen und dass ich das eigentlich zu viel ist und ich bin eigentlich nicht aufgefallen in dem Sinne. Ich bin halt arbeiten gegangen. Ich habe damals als Ernährungswissenschaftler, als Ökotrophologe im Krankenhaus gearbeitet. Das hatte ich alles ganz normal machen können. Und war aber selber so, dass ich sage, das tut mir nicht gut, wenn ich jetzt so viel trinke. Es ist wohl besser, um auch die Beziehung zu retten, wenn ich jetzt aufhöre zu trinken. Und habe dann eine sehr gute Therapeutin gefunden, die mich begleitet hat, ohne dass sie mir Druck gemacht hat. Ich habe dann während der Therapie sogar noch weiter getrunken und sie hat mich dann auch nicht rausgeschmissen und irgendwann war ich dann so weit, dass ich dann einfach aufgehört habe.
Ja.
Ich war dann mordsstolz darauf, dass ich aufhören konnte und habe dann einen wieder neuen Lebensmut gefasst und das war mir eigentlich das wollte ich erzählen. Ich konnte damals aufhören, weil ich das erste Mal in meinem Leben jemanden kennengelernt habe, diese Therapeutin eben, das war natürlich im therapeutischen Kontext, wo ich musste nichts tun und sie war praktisch die ganze Zeit für mich da und hatte dann das erste Mal in meinem Leben das Gefühl, dass sie akzeptiert mich so, wie ich bin. Ich muss nichts dafür tun.
Ja,
Platt, also so jetzt platt formuliert.
ganz wertvoll.
Das hängt auch sicherlich mit meiner Familiengeschichte zusammen, die ein bisschen traurig vielleicht auch ist, weil ich hatte einen schwerbehinderten Bruder, der nach mir auf die Welt gekommen ist. Und praktisch hat sich der ganze Fokus meiner Eltern hat sich dann auf meinen Bruder konzentriert und ich musste nebenher mitlaufen und funktionieren, sage ich jetzt mal, platt formuliert und habe dann bin natürlich dann aus dem Ruder gelaufen, weil ich natürlich auch Aufmerksamkeit haben wollte und das hat aber alles nicht funktioniert und da habe ich das erste Mal in diesem therapeutischen Kontext erlebt, dass es auch anders geht.
Wie hast du denn damals getrunken, also bevor du das erste Mal aufgehört hast? Also hast du abends zum Fernsehen eine Flasche Wein getrunken? Ich will jetzt, also es geht mir nicht um die Menge, aber hast du tagsüber getrunken? Oder was?
Ich hab tatsächlich auch dann später angefangen, tagsüber zu trinken und habe dann auf Spiegel getrunken. Und da waren aber die Mengen noch übersichtlich. Also das war noch nicht bei weitem nicht so dramatisch, was ich jetzt dann vor 2 Jahren erlebt habe, was da dann der Fall gewesen ist. Das war Bier und Wein und hin und wieder Schnaps, aber noch in übersichtlichen Mengen.
Ja, und du bist damals zur Therapeutin. Ich hatte jetzt kürzlich ja im Gespräch oder kürzlich im Gespräch erfahren, dass wenn man zu einer Therapie geht und sagt, ich habe ein Alkoholproblem, dann sagen die, du kannst kommen, wenn du nicht mehr trinkst. Also
Richtig.
löst dein Problem und dann können wir miteinander reden. Was ich ein bisschen komisch finde, ich bin kein Therapeut. Deshalb kann ich es vielleicht nicht nachvollziehen, aber mir erscheint das ein bisschen komisch, dieser Ansatz.
Das habe ich habe gestern den Podcast mir von Soda Club angehört, von den 2 Damen, die eine Therapeutin im Gespräch hatten. Und die hat das eben erklärt, dass der Patient darf nicht sagen, dass er alkoholkrank ist und noch trinkt, weil dann müsste sie sofort die Therapie beenden und hat nur noch ein bestimmtes Zeitfenster. Sie meinte was von 10, ich weiß nicht, ob sie dann 10 Sitzungen meint, um dann den Patienten dazu zu bewegen, trocken zu werden, damit sie ihre Therapie weitermachen kann. Wenn er weiterhin trinkt, dann muss sie die Therapie beenden. Das hat sie erklärt, das hängt mit der Krankenkasse zusammen, mit der Krankenkassenverordnung. In der Richtung geht es. Ich war dann etwas erstaunt, weil ich ja damals eben bei meiner damaligen Therapeutin war das überhaupt kein Thema. Ich nehme an, dass sich das in der Zwischenzeit geändert hat.
Aber es ist natürlich, also im Grunde ist es ja pervers, ja, das System, weil entweder gehst du zum Therapeuten und lügst, also erzählst, ja,
Ja.
ich habe getrunken, ich trinke nicht mehr, und dann sagt der, ah ja, dann komm mal zu mir, ja, was natürlich im Ansatz schon völlig verkehrt ist. Oder du sagst, ich trinke und dann kriegst du halt keinen Platz.
Da musst du zuerst trocken werden, aber
Aber wenn es so einfach wäre, das ist ja, deshalb gehst du ja zur Therapie, weil du trocken werden willst, nicht weil du trocken bist. Ich verstehe es nicht. Vielleicht kann mir das ja irgendwie jemand mal persönlich erklären. Das würde mich mal interessieren. Also wenn da draußen jemand ist, der es weiß, wie es geht, melde dich gern bei mir.
Du musst
Okay.
du wahrscheinlich zuerst deine Depression oder deine Angst therapieren lassen, damit du deine Sucht in den Griff kriegst.
Ja, und das ist ja auch wieder so ein Ding, ja. Also
Ja.
ich erlebe das ja tagtäglich. Die Leute, die ein Alkoholproblem haben, die haben Angst. Ja,
Ja.
jetzt kannst du sagen, was war denn zuerst da, die Angst oder der Alkohol? Wenn der Alkohol weg ist, geht die Angst. Ja, aber wenn die Angst geht und der Alkohol bleibt, dann geht die Angst nicht. In den allermeisten Fällen.
Und der Alkohol kann ja nicht gehen, weil das ist ja du entscheidest ja letzten Endes nicht mehr selber,
So.
sondern der Alkohol zwingt dich ja praktisch zu trinken, weil du einfach körperlich abhängig bist und einfach den Alkohol brauchst, damit du überhaupt irgendwie funktionierst noch.
Ja, also körperlich oder psychisch, genau. Aber das,
Ja.
und ich finde, dieses Thema, hör auf, also werde trocken, dann kann ich dich therapieren. Das klingt so leicht, ja. Aber wenn es so leicht wäre, dann hätten wir das Problem nicht. Und deshalb, wie schön, dass du damals eine Therapeutin hattest, die sich um dich gekümmert hat. Also wir wollen ja auch bei dir bleiben.
Ja.
So, du hast dann 30 Jahre nicht getrunken und
Ja.
wann oder kannst du dich daran erinnern, wie es war, als du das erste Mal wieder ein Glas getrunken hast oder irgendwas getrunken hast?
Da, ich habe natürlich die letzten Tage oder die letzten Wochen, seitdem wir den Termin ausgemacht haben, sehr oft darüber nachgedacht und habe das versucht herauszufinden. Bekommen, wann ich wieder angefangen habe. Konkret kann ich eigentlich keinen Termin sagen. Es fing bloß immer so an, auf dem Geburtstag mal ein Glas Sekt. Und ich habe mit meiner Frau ja auch sehr viel drüber gesprochen. Das hat auch damit was zu tun, dass mit meinem Wunsch, normal zu sein. Dass ich wieder den Wunsch hatte, nicht diesen Makel, mit diesem Makel alkoholkrank behaftet zu sein, sondern ich wollte normal sein. Und ich glaube, aus diesem Wunsch heraus ist das entstanden, dass ich mir dann auch keine Gedanken gemacht habe, dass ich trinke jetzt ein Glas Wein und habe dann auch zu meiner Frau gesagt, du musst ja keine Gedanken machen, ich bin da so gesättelt, das geht, das
Ja.
kriege ich hin. Und habe das ja auch, ich habe dann ein Glas Sekt getrunken oder ein Bier, aber habe dann wochenlang oder dann wieder nichts mehr getrunken. Also das. Aber das war halt einfach fatal, weil ich einfach geglaubt habe, ich könnte normal trinken. Aber das
Ja,
funktioniert nicht.
genau.
Das mag sein, dass es bei irgendwelchen Leuten geht, aber das ist fatal, das auszuprobieren, ob das geht.
Ja, also klar, das Risiko ist natürlich irre groß und jemand, der schon mal ein ernstes Thema mit Alkohol hatte, der wird das nicht können. Ja, da lege ich
Ja.
mich mal fest. Klar, es gibt die Menschen, die mal was trinken, für die ist es fein, aber zu denen gehörst du nicht. So, das
Nee,
ist auch.
garantiert nicht.
Wusste denn jeder in deinem Umfeld, dass du, sage ich jetzt, trockener Alkoholiker warst oder wie würdest du dich bezeichnen?
Ich würde mich als trockenen Alkoholiker bezeichnen und es wusste auch jeder. Es wusste wirklich jeder.
Ah, okay. Also es
Das
ist nicht
war.
so, dass der Thomas trinkt ein Glas, ja, so, aber die wussten alle, du bist trockener Alkoholiker und
Ja.
also jeder Trottel, behaupte ich mal, weiß ja, dass ein trockener Alkoholiker nichts trinken darf, dann ist er kein trockener Alkoholiker mehr.
Genau, und das, ich will ja auch niemandem Vorwurf machen,
Nein,
um Gottes
nein,
Willen.
nein.
Ich weiß nur selber, und ich weiß es ja selber jetzt von mir auch, wie schwer es ist, Menschen, auch gute Freunde, zu fragen, ob sie ein Problem mit Alkohol haben. Wo ich sehe, dass sie eventuell ein Problem haben, aber ich traue mich, das nicht zu fragen. Ich tue mir selber schwer, das zu fragen. Ich habe es ein einziges Mal geschafft, eine gute Freundin zu fragen, die mir aufgefallen ist, wo ich gefragt habe, hast du ein Problem? Also ich habe ihr auch erzählt, dass mir das total schwerfällt, sie zu fragen, aber ich muss sie das fragen, weil ich einfach das Gefühl habe, dass ich dann eine gewisse Verantwortung habe oder dass ich dann das nicht zuschauen kann.
Ja.
Und dann hat sie mir eben auch gesagt, dass sie ein Problem hat, aber das gut im Griff hat. Das habe ich dann auch erstmal so stehen lassen. Das liegt mir auch fern, das zu beurteilen. Sondern ich habe ihr nur gesagt, wenn du irgendwas wissen willst, wenn du irgendeine Adresse brauchst, dann kannst du immer zu mir kommen. Dann das ist ein Gebiet, auf dem ich mich auskenne. Aber das war das einzige Mal. Und bei anderen, und so denke ich, ging es meinen Freunden auch und Freundinnen, dass sie sich auch schwer getan haben, mich zu fragen, du Thomas, und mal so auf die Seite, du Thomas, ist denn das gut, wenn du da was trinkst? Und hätten mich vielleicht angestupst oder vielleicht auch in den Hintern getreten.
Ja, du hast ja vorhin selber gesagt, also du weißt nicht, wie du reagiert hättest.
Ja.
Wahrscheinlich hättest du das gesagt, was deine Freundin gesagt hat. Ja, ich habe es im Griff und mach
Ja.
keine Sorgen, weil wenn du gewusst hättest, dass du es nicht im Griff hast und die anderen sich Sorgen machen müssen, dann hättest du es vielleicht auch nicht so offensiv getan. Ja, also mal ein Bier oder mal ein Glas.
Ja.
Ich glaube, das ist ja ganz, ganz schwer, ne? Für
Und
alle.
es ist ja dann auch so gekommen, wie es kommen muss. Ich bin ja dann in die heimliche Ecke abgerutscht.
Ah, ja.
Das hing halt auch, das hing mit Corona, also es hing, ich habe ja über 30 Jahre lang ein Fahrradgeschäft gehabt. Nachdem ich da im Krankenhaus gearbeitet habe, habe ich jemanden kennengelernt, einen Freund kennengelernt. Wir haben zusammen ein Fahrradgeschäft aufgemacht. Das hat mich viel mehr interessiert. Und da habe ich dann auch gearbeitet bis 2018. Das habe ich dann zugesperrt. Bin in Rente gegangen und habe dann, deswegen steht er auf bei meiner Mail unten, ich gehe jetzt, tschüss, auf den Kaffee, weil ich ein Geschäft gegründet habe, eine Toms Radbar, wo ich Fahrrad verkaufe, wo ich auf dem Kaffeefahrrad Kaffee verkaufe. Und fahre auf die Wochenmärkte und irgendwann ist unser Pfarrer auf uns zugekommen und hat, du, ich habe da eine Idee, wir haben eine tolle Kirche mit einem Kirchengarten, willst du da nicht Kaffee machen? Und das habe ich mit meiner Frau besprochen und die war sofort hellauf begeistert und wir haben dann so eine Art Nachmittagskaffee eingerichtet und das war nicht nur Kaffee, sondern wir haben auch angefangen, Alkohol zu verkaufen. Und das heißt, ich habe auch Alkohol im Haus gehabt.
Okay.
Und das war natürlich für mich leicht, dann hinten in den Keller zu gehen und immer wieder was zu trinken. Und das war, ich musste nicht in ein Geschäft gehen, irgendwo hin, sondern ich bin einfach in den Keller gegangen und habe dann was getrunken. Und das war dann nahm eigentlich das, mein Trinkverhalten nahm dann seinen Lauf. Das wurde halt dann immer schlimmer. Was mir besonders schwer gefallen ist, war eben diese Lügerei und was halt alle auch kennen, das Lügen und das Verstecken und das Schämen und. Das habe ich halt 1,5, 2 Jahre mitgemacht, das Spiel, bis ich dann auch so weit war, dass ich eben kapituliert habe.
Ja.
Erneut kapituliert habe.
Als es losging mit dem mehr, also nicht nur mal ein Glas, sondern dann mehr, da muss doch der Moment sicherlich da gewesen sein, wo du gemerkt hast, okay, jetzt fängt es an zu kippen hier. Oder war das so schleichend, dass du es selber gar nicht gemerkt hast?
Ich kann mich noch erinnern, wo wir auf dem Weihnachtsmarkt Glühwein verkauft haben und Kartoffelpuffer und habe dann, meine Frau ist dann schon vorausgefahren und ich habe dann den Glühwein getrunken und habe dann mehr Schnaps als Glühwein in den Becher und habe den getrunken, nachdem meine Frau weg war. Das war für mich eigentlich, an das erinnere ich mich noch sehr gut, an dieses Bild, war für mich eigentlich der Kipppunkt, wo ich gemerkt habe, dass einmal hat es mir gut getan oder ich hatte das Gefühl, es tut mir gut, es baut sich die Spannung ab, wir werden einen guten Markt, wir hatten ein Erfolgserlebnis, wollte mich belohnen und gleichzeitig diese Spannung abbauen, die sich in mir so aufgebaut hat, weil natürlich ich muss jetzt irgendwas und mir hat dieses Körpergefühl gut getan, wenn sich der Alkohol so im Körper ausbreitet. Und das war, glaube ich, dieser Kipppunkt.
Ja.
Das Bild sehe, das sehe ich immer noch und dann gab es zwar, dann habe ich zwar noch nicht am nächsten Tag gleich weiter getrunken, aber ich konnte mich an, habe dieses Gefühl so praktisch inhaliert und habe gesagt, damit ich das wieder erreiche, muss ich wieder was trinken.
Mit dem Wissen, was das für Konsequenzen haben wird,
Mit
ne?
dem Wissen, mit dem Wissen.
Und
Das
das
habe ich
ist nicht
praktisch.
schräg, ne? Ist das nicht tragisch, Thomas? Sag mal ehrlich.
Also ich kann ja jetzt, Gott sei Dank, knapp 600 Tage zurückblicken und noch mehr. Und das Tragische ist, dass du dann in dieser Schleife bist und nicht und es ganz schwer ist, aus dieser Schleife rauszukommen. Ich habe mir doppelt schwer getan vielleicht, weil ich ja so lange trocken war und alle wussten, dass ich trocken bin. Ich hatte mich ja brutal geschämt. Also das kann man sich vielleicht gar nicht vorstellen, wie schlecht ich mich eigentlich gefühlt habe. Und je mehr ich getrunken habe, desto schlechter wurde das und ich bin dann nicht mehr aus dieser Spirale rausgekommen. Ich habe mich so erniedrigt gefühlt und so gescheitert. Es war unglaublich. Und ich hatte auch natürlich eine Riesenangst, dass wenn ich jetzt das zugebe, dass ich wieder an der Flasche hänge, dass ich meine Familie verliere, dass ich meine Frau verliere, dass ich meinen Sohn verliere, der das nicht gewusst hat, dass ich alkoholkrank bin, bis dato. Und da hatte ich eben auch eine riesen, riesen Angst davor. Und ich habe dann so viel getrunken, dass meine Familie es gemerkt hat, dass ich zu viel getrunken habe, eben da in diesem August 22. Und dann habe ich gesagt, ja, und habe dann über einen glücklichen Zufall, meine Frau hat sich dann auch Hilfe geholt, weil sie auch nicht mehr wusste, was sie machen sollte. Und da haben wir dann eben diese Telefonnummer bekommen von dieser KBB, von dieser Fachambulanz in München. Und da bin ich dann auch sofort hin und habe gesagt, jetzt muss ich mir helfen lassen.
Also deine Frau hat Hilfe gesucht, deinetwegen.
Ja, genau. Die
Und
hat,
wie, sag mal, wie heißt sie? Die KB.
KBB, das heißt klientenzentrierte Problemberatung.
Klientenzentrierte Problemberatung.
Ein bisschen holpriger Name,
Ja.
aber KBB gibt es in München und in Dachau. Und da war ich dort, habe sofort einen Termin, habe angerufen, habe sofort einen Termin bekommen, hatte 2 Tage später den Termin. Dann wird abgefragt, wie mein Suchtverhalten jetzt gerade ist. Und da war ich dann aber schon nüchtern. Ich habe dann zu Hause entzogen, habe 2 Tage gezittert. Das war dann furchtbar, aber auszuhalten, das halte ich jetzt einfach aus und muss nicht dagegen antrinken, gegen diesen Kater. Und wichtig war dann den Leuten den Ärzten dort, die mussten halt genau wissen, wie mein jetziger aktueller Zustand ist, weil wenn ich noch einen schweren Entzug habe, dann kann man das nicht zu Hause ambulant machen. Da muss man das oft auch klinisch unterstützen, weil das Risiko zu groß ist. Da war ich aber schon drüber hinweg und dann fängt dann sofort die therapeutische Begleitung an und das ist ambulant nicht einmal die Woche, sondern sehr zeitintensiv 3 bis 4 Mal die Woche.
Ja, wobei dieses Zuhause selber entziehen eine ganz, ganz schlechte Idee ist, ne, oder?
Das ist Ja, das war, ich
Ne?
wollte nicht in die Klinik gehen, ich wollte nicht verschwinden. Und ich hatte ja schon zwischendurch auch immer mal wieder entzogen für mehrere Tage, weil ich mit meiner Frau ja in Urlaub war oder war, ich bin ja noch aktiver Pfadfinder, war auf Pfadfinderlager. Da habe ich ja dann auch nichts getrunken. Und da kannte ich das schon, dass es nach 2, 3 Tagen ist es vorbei und dann ist gut. Aber ich war nicht stark genug, das dann fortzuführen, sondern habe dann, wenn dann die Situation vorbei war, habe ich halt wieder weitergetrunken.
Ja, mir kommt gerade eine Frage, die wollte ich dir vorhin schon stellen, die finde ich
Ja.
ganz, ganz wichtig. Du hast eingangs gesagt, in der Zeit, wo du trockener Alkoholiker warst, war es dir peinlich, dieses Label zu tragen. Und hast deshalb wieder mal ab und zu was getrunken. Habe ich das richtig verstanden?
Ich wollte einfach auch normal sein. Ich wollte
Ja.
nicht diesen Makel haben. Ich wollte in die Kneipe
Makel,
gehen
genau.
und muss mir nicht halt Gedanken machen, kann ich jetzt ein Bier trinken, kann ich jetzt kein Bier trinken, sondern wollte halt einfach ein Bier trinken, wie alle anderen auch. Und
Jetzt muss ich da gleich mal einhaken. Ja, also
ja.
erstmal die Leute, die in die Kneipe gehen und ein Bier trinken, die gehen da ja nicht hin, weil sie einmal im Monat mal ein Bier trinken wollen. Ja, so niemand geht in die Kneipe, um einmal im Monat ein Bier zu trinken. Das passiert nicht. Außer man trifft sich mal mit Freunden, okay, aber ansonsten ist das nicht der Mensch, der mal in die Kneipe geht.
Das war tatsächlich so, dass man hin und wieder gab es eine Gruppe, da haben wir uns hin und wieder getroffen und sind in die Kneipe gegangen zum Bier trinken.
Okay, aber ist das, also jetzt rückblickend betrachtet, ja, also du bist jetzt, lebst jetzt bald wieder 2 Jahre nüchtern, und wenn du jetzt zurückblickst und ich dich frage, war das wirklich ein ernstes Problem für dich? War das ein Makel oder würdest du heute sagen, das war, also der Ansatz allein, dieser Gedankenansatz war einfach doof? Wie würdest du das
Der
beantworten?
war nicht nur, der war mehr als doof. Das war turbo-doof eigentlich, weil das weiß, dass das jetzt nicht mehr mache. Ich gehe jetzt nicht mehr in die Bierkneipe. Also ich gehe schon. Gestern habe ich mich mit Freunden aus der KBB eben getroffen. Das machen wir so alle 4 bis 8 Wochen. Gehen wir mal, treffen uns unabhängig von der KBB und gehen in die Kneipe, gehen was Nettes essen. Und da gehen wir natürlich auch in eine Bierkneipe, in eine ganz normale Kneipe, aber da hocken wir uns alle hin und trinken dann unsere Säfte und essen dann was und ratschen ganz entspannt. Das kann ich schon machen, aber ich würde jetzt nicht mehr mit Menschen, die kein Problem haben mit Alkohol, würde ich jetzt nicht mehr in die Bierkneipe gehen.
Ja, ich finde, aber überhaupt, also dieses Vergleichen finde ich irgendwie so interessant. Ja, ich will nicht sagen bescheuert, weil das ist es am Ende. Deshalb sage ich mal interessant, weil ich meine, jeder Mensch hat ja seine Geschichte und dieses, ich möchte so sein wie die anderen. Ich glaube, die Idee ist schon völlig falsch, oder?
Also jetzt rückblickend kann ich das, verstehe ich das. Aber ich fand auch, dass ich nach so langer Zeit habe ich mich halt auch einfach gesettelt gefühlt. Habe gesagt, ja, ich will mir da keine Gedanken wieder drum machen. Ich will
Okay.
einfach, ich muss ja, wenn ich sonst, muss ich halt immer mir Gedanken drum machen. Ich darf nichts trinken. Ich darf wieder ein Eis essen, wo irgendein Alkohol drin ist. Ich muss nach dem Kuchen fragen, ist der mit Alkohol gepimpt, ist der und. Und das wollte ich halt einfach, anscheinend wollte ich das nicht mehr.
Ja, ist es denn so, war es denn so, dass du wirklich die 30 Jahre quasi immer, wenn du irgendwo ein Glas Bier oder irgendwas gesehen hast oder was essen wollt, dass du dir jedes Mal darüber Gedanken gemacht hast? Bewusst?
Ich glaube, ich hatte dann irgendwann einen Zeitpunkt, wo ich mir keine Gedanken mehr gemacht habe.
Ja.
Da bin
Also,
ich einfach.
warum ich frage, ja, ich trinke jetzt gute 3 Jahre nichts mehr und ja, manchmal sehe ich irgendwo Leute ein Bier trinken oder in der Werbung, wo die so ein kühles Bier zischen, ja, da denke ich so, boah, das war toll, ja, aber ich denke dann nicht, oh, also ich weine dem nicht so nach, also mir ist es egal, ja, aber weißt du, das ist auch so, wenn ich einen guten Tänzer sehe, denke ich, ey, toll, ja, warum bin ich mit 15 nicht zur Tanzschule? Ja, ich habe das echt verkackt. Ich kann nicht tanzen.
Ja,
So,
obwohl
aber
der Podcast so heißt.
genau. Und ich muss, genau, in Klammern, ich muss im Herbst tanzen können, weil ich habe meiner Tochter versprochen, beim Abschlusstanzball ihrer Tanzschule bin ich dabei und tanze. Also
Ja,
dazu.
ein Walzer, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Ja, genau. Oh Gott. Ich habe zweimal geheiratet. Also ich habe das schon hinter mir, ja. Aber nein, was ich sagen will, ich finde denn, ich beneide die Leute so ein bisschen oder denke, oh ja, würde ich auch gerne, aber dann ist es auch vorbei. Also der Gedanke kommt oder der Gedanke geht innerhalb 1, 2 Sekunden. Bei dir war es ja anscheinend anders dann, weil du gesagt hast, ich möchte wieder normal sein. Das war das eine. Und dann hast du ja anschließend gesagt, du wolltest dir keine Gedanken mehr machen. Oder war es einfach, du hast dich zu sicher gefühlt?
Ich wollte mir keine Gedanken mehr machen. Ich habe mich zu sicher gefühlt. Und ein dritter Punkt ist, denn da ärgere ich mich am meisten drüber, dass ich nicht weiter, entweder bei einer AAS oder Blauen Kreuz oder sonst irgendwo geblieben, dass ich da dran geblieben wäre an diesem Thema.
Darüber,
Dass das
Entschuldigung, du hast
praktisch.
mich geärgert, dass du es nicht gemacht
Ja,
hast.
genau. Ich habe mich geärgert, dass ich dann das nicht mehr gemacht habe, weil ich merke jetzt, wie gut mir das tut. Damals gab es auch keine Podcasts, die Podcasts zu hören. Soda Club München, da gibt es jetzt ein Treffen, so, also auch außerhalb der AAs, außer
Ja, klar.
den alten weißen Männern, die sich da in der Regel treffen, frech formuliert, dann aber letztens ich habe mich einfach zu sicher gefühlt und
Verstehe.
hab das komplett unterschätzt. Also
Ja.
das muss ich wirklich sagen. Und das war auch der Grund, warum ich dir geschrieben habe, weil ich sage, dass jeder, der lange, lange nichts getrunken hat, darf auch dann sich nicht sicher fühlen. Es
Ja.
gibt immer die Möglichkeit, rückfällig zu werden. Und das passiert nicht von heute auf morgen, sondern zieht sich oft über eine längere Zeit hin.
Ja, und sag nochmal, von deinem ersten Glas wieder bis zum Zeitpunkt, wo es so richtig gekippt ist, wie viel Zeit lag dazwischen?
Und da würde ich sicherlich 3 bis 4 Jahre sagen. Ja.
Oha, so
Ja.
lang.
Ja.
Ja, guck mal, ich meine, und das fängt an mit einem ersten Glas.
Ja, und dann trinkst du alt, dann kam das alkoholfreie Bier, was mir auch sehr gut geschmeckt hat, weil ich denke, du willst ja nicht immer Apfelsaftschorle trinken.
Ja.
Das ist ja voll nervig, das mache ich ja überhaupt nicht mehr trinken. Jetzt gibt es schon ein bisschen mehr Säfte und es machen ein bisschen leckere Limo und es gibt Gingerbier, die auch ein bisschen herb sind und ein bisschen bitter sind, die man gut trinken kann und alkoholfrei sind. Und so ist halt dann, so bin ich halt dann auf alkoholfreies Bier dann gekommen. Und das, meine Frau sagt, die schimpft mich immer, alkoholfreies Bier das war sicherlich auch ein Grund, warum ich rückfällig geworden bin. Und in der KPB ist alkoholfreies Bier auch verboten.
Ah, ja.
Praktisch, weil sie sagen, das ist dann nach wie vor, könnte dich das schwer triggern. Und vielleicht war das auch, das war auch sicherlich auch ein Grund, dass ich es einfach zu leicht auf die leichte Schulter genommen habe, dass ich nicht wirklich ernsthaft drüber nachgedacht habe.
Ja, also dieses das Thema haben wir auch in der Rausschluss-Glücklich-Gruppe bei Facebook immer wieder mal. Wie haltet ihr es mit alkoholfreien Alternativen? Du sagst ganz klar, heute alkoholfreies Bier, Finger weg.
Finger weg, auf alkoholfreier Wein, alkoholfreier Gin gibt es ja
Ja.
jetzt mittlerweile. Dann
Ja.
alkoholfreier Sekt wird da jetzt verkauft. Und
Ja.
da, es kann sein, ich finde es eine gute Alternative für Leute, die überhaupt kein Problem mit Alkohol haben, ob die noch Auto fahren müssen und die vielleicht auch den Geschmack mögen, den Gin-Geschmack mal irgendwie, der dann da noch drin ist. Ich kann nur sagen, für mich kann ich nur sagen, also ich lasse da die Finger davon. Und wobei ich früher auch gerne Cocktails getrunken habe, habe Cocktails gemixt, auch in unserem Rahmen, unser Toms Radbar. Und das haben wir jetzt aber eingestellt,
Ja,
den
okay,
harten
verstehe.
Alkohol.
Weil, also bei diesen alkoholfreien Alternativen, bei dem Bier und so weiter, weil dieser Bezug zu einem richtigen Bier, also diese Verknüpfung ist einfach zu eng, auch im Hirn
Ja,
wahrscheinlich, ne? Okay, ich
genau.
verstehe das, ja. Ja. Wow, kürzlich habe ich mal eine Flasche alkoholfreien Rotwein getrunken und der war echt ganz gut, aber mir war nachher kotzeübel trotzdem.
Doch zu
Und
viel Zucker drin.
ehrlich gesagt, ich habe mich nicht getraut, den nicht weiter zu trinken, weil ein Freund mir extra den gekauft hat zum
Ja.
Essen und so. Naja, Und er hat immer nachgeschenkt bei mir. Er hatte irgendwie Mitleid mit mir. Und ich denke, ich sage das auch jedes Mal, ihr braucht mit mir kein Mitleid haben. Ich bin fein damit, ja.
Ja.
Ich trinke nicht mehr, weil ich nicht mehr trinken will. Nicht, weil ich irgendwie, bin ja nicht krank oder sowas, sondern ich will das einfach nicht. Und das zum Beispiel, das ist jetzt nochmal ein anderes Level als das, was du erreicht hattest, ja. Aber ich finde, egal wie, man sollte selbstbewusst zu seiner Entscheidung stehen, ja, auch wenn es eine nicht freiwillig gewählte Entscheidung ist, die man dann durchzieht. Aber würdest du denn heute auch noch sagen, dass dein anderes Trinkverhalten im Gegensatz zu den normalen Menschen, dass das ein Problem für dich ist?
Heute ist es kein Problem. Jetzt ist es für mich kein Problem mehr.
Okay.
Jetzt kann ich auch offen damit umgehen. Ich habe jetzt eine nette Geschichte. Es ist hier in dem Dorf, wo wir wohnen, in der Eichenau, gibt es wie überall auch Stockschützen, Eisstockschützen. Ja, nachdem wir kein Eis haben, schießen wir auf Betonbahnen. Okay. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Nee.
Und in der Regel sind das Rentner, die diesem Sport nachgehen. Und nach dem Sport wird dann gern immer was getrunken.
Mhm.
Und meine Frau hat dann immer riesige Angst gehabt, wenn du da hingehst, nicht, dass du da wieder was trinkst. Sie sagt, nein, ich trinke da gar nichts. Da musst du dir keine Gedanken machen, da trinke ich einfach nichts. Und habe auch denen gesagt, ich trinke kein Bier und ich trinke einfach meine Limo, die sie da immer gibt. Und irgendwann war ein Geburtstag. Und dann wird der Schnaps, geht der Schnaps rund. Dann habe ich gesagt, nein, ich trinke keinen Schnaps. Dann sagt der eine, bist du Alkoholiker? Dann sagt ja. Dann war 30 Sekunden schweigend.
Ja.
Keiner hat mehr was gesagt. Und dann ging es weiter. Und das letzte Mal war wieder so eine Runde. Und dann, einige wissen, dass ich nichts trinke, aber sie wissen nicht, warum ich eigentlich nichts trinke. Da haben sie gesagt, warum trinkst du nicht? Ich sage einfach, ich bin alkoholkrank. Und ja, wie muss ich mir das denn vorstellen? Ich sage, ja, ich habe 1 bis 2 Flaschen Wodka am Schluss getrunken. Also, dann haben sie mich mit großen Augen angeschaut, konnten das gar nicht verstehen. Und sagen, ja, so viel trinke ich nicht. Ich trinke mal Fußball, trinke ab und zu mal einen Schnaps. Und dann ist man dazu übergegangen, das zu relativieren, den eigenen Konsum. Genau. Ich will ja nicht wirklich keinem unterstellen, dass er auch ein Alkoholproblem hat, aber ich fand es dann schon bemerkenswert, dass dann ein Teil der anwesenden Männer sofort angefangen hat, sich zu entschuldigen und überlegen, ich trinke bloß hin und wieder ein Bier oder mal einen Schnaps dann oder so. Aber sie haben dann, glaube ich, alle ein schlechtes Gewissen gehabt und das war dann ganz gut und jetzt ist da auch endlich mal Ruhe drin und dann fragt mich keiner mehr, ist das Schnaps oder was, sondern das tun sie eigentlich eh nicht, sind da wirklich, sind ganz nette Kerle dabei und haben großen Spaß und
ja. Ja, also wenn einer dabei ist, der 2 Flaschen Wodka getrunken hat, dann atmen alle ganz, ganz tief erstmal aus, weil sie denken, ach ja, ich trinke nur 1 Flasche Wodka am Tag, das kann ja, dann ist das ja nicht so schlimm.
Dann kann es doch nicht so schlimm sein, ja.
Oh Mann, ey. Ich möchte mal kurz auf deine Frau zu sprechen kommen,
die ja
damals gemerkt hat, wie das bei dir denn bergab ging. Hat sie es mitbekommen oder hast du es ihr gesagt, wo du stehst?
Wir haben natürlich sehr viel darüber gesprochen, gerade in den letzten 2 Jahren auch nochmal extra viel, weil sie hat nur wahrgenommen, dass irgendwas nicht stimmt.
Ja.
Sie hat sich aber auch nicht formulieren trauen. Ich glaube, das ist dann auch diese typische Rolle des Co-Alkoholikers, dass du da dann, du nimmst wahr, dass irgendwas nicht stimmt, weißt aber nicht, wie du das formulieren kannst. Und ich glaube auch, dass eine gewisse Grundangst dazu durchschwingt, dass wenn ich das dann wirklich hart formuliere, weiß ich auch nicht, welche Konsequenz das hat.
Ja.
Und deswegen, glaube ich, ist das auch manchmal, dann sage ich lieber nichts, sondern schaue mir das Ganze an und Ich will der Alexander das jetzt auch nicht unterstellen, dass sie da sich getraut hat, mich zu fragen. Sie hat mir nur letztens erzählt, dass sie das so wahrgenommen hat, dass irgendwas nicht stimmt. Und dann Letztendlich habe ich dann den Warnschuss, ich habe dann einfach den Hilferuf abgesetzt, dass ich so viel getrunken habe, dass es tatsächlich allen aufgefallen ist.
Ja.
Also meiner Frau und meinem Bruder, meinem Sohn ist es aufgefallen. Und da war ich dann so weit, dass ich jetzt habe ich einfach kapituliert. Jetzt ist, hab ich gesagt, ich kann nicht mehr, ich muss mir Hilfe holen und ihr müsst mir helfen. Und das habe ich ja dann auch tatsächlich gemacht. Und am ärgsten war mir natürlich, das gegenüber meinem Sohn dann zugeben zu müssen, dass ich gescheitert bin und dass ich nicht der starke Papa bin, so wie man sich das so vorstellt, sondern eben ein Mordsproblem habe. Und da hat mein Sohn auch sicherlich gut zu tun damit gehabt und ist er dann auch erstmal ausgezogen. Um Abstand zu gewinnen und meine Frau hat dann eben auch sie war dann bei der Suchtberatung für Angehörige und hat dann eben auch gefragt, weil oft heißt es ja, in Liebe loslassen, den Partner in Ruhe lassen oder damit man sich selber auch entlastet, und hat eben dann wurde sie gefragt, ob das denn für sie auch zutrifft. Willst du denn deinen Mann verlassen? Da hat sie gesagt, nee, das will ich ja nicht, ich will bei ihm bleiben. Und das war für mich eben auch ganz wichtig, zu spüren, dass sie bei mir, dass sie zu mir hält, dass sie bei mir bleibt und dass wir gemeinsam aus dieser Zeit wieder, aus dieser tiefen Phase, in der ich war, aus dieser tiefen schwarzen Phase wieder rausfinden. Und jetzt, wie gesagt, jetzt blicke ich ja schon länger wieder zurück, und die ersten Wochen, die ersten Monate waren furchtbar, weil du praktisch jeden Tag das Vertrauen musst du wieder neu aufbauen, du musst alles wieder praktisch von vorne anfangen.
Ja, ist im Grunde wie Fremdgehen, nur nicht mit einer Frau oder einem Mann, sondern mit dem Alkohol, ne?
Genau.
Verstehe. Und weißt du, zu deinem Sohn, ja, du hast gesagt, du warst nicht der starke Papa, als den er dich immer gesehen hat, ja.
Ja.
Ich verstehe das, den Gedanken. Ich muss aber auch sagen, es ist natürlich auch eine Stärke, das zuzugeben, dass man schwach ist, ja. Und am Ende sind wir ja, und natürlich sehen Kinder uns Erwachsenen anders. Das verstehe ich, aber auch dein Sohn wird verstehen oder hat vielleicht schon verstanden, dass es eben stark ist, auch Schwäche einzugestehen. Das ist eine Stärke. Ja, also ich finde, in der Schwäche zu bleiben, das ist schwach.
Ja.
Aber stark ist es dann zu erkennen, hey, ich habe einen Fehler gemacht, ja, also der Fehler war überhaupt wieder jemals was zu trinken, was aber erklärbar ist, ja, man muss es ja nicht gutheißen, aber es ist erklärbar. Und ich finde, dass daraus lernen ist ja auch eine große Stärke. Das macht uns stark, dieses Lernen. Wir kommen ja nicht stark auf die Welt.
Jetzt sehe ich das auch so und habe ja auch dann eben viel Zeit, nachdem die ersten Wochen dann vergangen waren und mein Sohn dann wieder zurückgekommen ist, haben wir natürlich auch viel darüber gesprochen und kann auch das jetzt sehen, dass es sich für ihn schon auch stark angefühlt hat, dass ich diese Schwäche zugegeben habe und konnte ihm auch zeigen, dass ich an dieser Schwäche arbeite, dass ich das nicht einfach so hinnehme, sondern aktiv das gestalte und das nicht so lasse, wie es ist. Und mich hat es auch sehr gefreut, dass dann mein Sohn und ich nochmal, wir sind vor 15 Jahren, sind wir zusammen über die Alpen mal gegangen.
Wie alt ist dein Sohn?
Jetzt ist er 26, damals war er 11.
Wow, mit 11 sind wir schon über die Alpen.
Sind wir knapp 14 Tage über die Alpen gewandert und hatten einen riesen Spaß. Und jetzt haben wir das dann praktisch, sind wir nicht über die Alpen gewandert, sondern sind zusammen nach Berlin gefahren und haben einfach 4 Tage in Berlin verbracht und konnten uns wieder annähern und konnten wieder offen miteinander reden. Und jetzt haben wir eigentlich wieder das Verhältnis, das wir eigentlich immer hatten. Und das hat mich sehr, sehr gefreut und war mir auch ultra wichtig, dass wir da wieder hinkommen. Und genauso auch mit meiner Frau Alexandra war das sicherlich genauso wichtig, dass wir das wieder hinkriegen. Und wir haben es wieder hingekriegt. Und jetzt zurückblicken, jetzt können wir sagen, eigentlich, wir waren jetzt vor einer Woche, waren wir in Sizilien im Urlaub und haben so angeschaut und haben gesagt, so gut wie wir uns jetzt verstehen, haben wir uns schon lange nicht mehr verstanden. Und eben auch, weil da die Alexandra eben gesagt hat, dass sie schon gespürt hat, dass damals irgendwas nicht stimmte, aber sie konnte es eben auch nicht formulieren,
Ja.
was da genau war. Die hat es nur irgendwie geahnt.
Ja, jetzt muss ich nochmal fragen, weil wenn du 2 Flaschen Wodka am Tag getrunken hast,
Ja. Also Maxi, das war dann ich
der
will es ja nicht beschönigen und nicht relativieren. Bin auch nicht stolz drauf, aber ich bin morgens um 6 aufgewacht. Einmal, weil der Kater unendlich brutal war und weil ich damals noch geraucht habe, der Nikotinentzug, dann musste halt morgens gleich erstmal eine rauchen. Das habe ich auch getan und dann hast du einen Mordskater und jeden Morgen wachst du auf mit einem schlechten Gewissen, willst eigentlich nichts mehr trinken. Und dann bin ich dann doch in den Keller gegangen und habe dann angefangen, an der Wodkaflasche zu trinken. Und das ging halt bis abends um 10, 11,
Ja,
so
und
ging das.
das hat deine, also auch so im Nachhinein, ihr habt ja drüber gesprochen, es hat deine Frau nicht gemerkt, dass du besoffen warst oder Alkohol getrunken hast.
Ich würde mal sagen, dass sie es nicht gemerkt hat. Ich glaube, dass sie es
Wahnsinn.
nicht gemerkt hat. Weil ich war dann auf Spiegel trinkend, ich war nie besoffen. Ich habe, wie gesagt, den starken Ausfall, da habe ich dann wirklich, bin ich über die Stränge geschlagen, habe dann gelallt auch und konnte mich nicht mehr richtig äußern und gehen. Und sonst war das eigentlich, ich würde für mich sagen, es war wie normal. Es hat auch sonst, ich glaube nicht, dass es irgendeiner gemerkt hat.
Furchtbar. Bist
Ja.
du Auto gefahren oder hast Fahrzeuge gelenkt in der Zeit?
Habe ich auch gemacht, ja, habe ich
Hm.
gemacht.
Ja.
Ja.
Ey, wie schön, dass ihr da gemeinsam durch seid, ne?
Ich habe unendlich viele Schutzengel, dass mir halt nichts passiert ist während der Zeit, wo ich auch Auto, dass ich da, als ich Auto gefahren bin, auch mit meiner Familie Auto gefahren bin. Und jetzt bin ich unendlich glücklich darüber, dass wir das halt geschafft haben, dass wir da durchgegangen sind.
Ja.
Und dass meine Frau zu mir gehalten hat. Und da kann ich ihr auch nur unendlich danken dafür, dass sie mich halt nicht fallen hat lassen.
Ja.
Das war keine leichte Zeit. Aber ich musste halt dann, jeden Tag, du bist halt einen Schritt nach dem anderen, jeden Tag. Und dann habe ich meine Therapie halt gemacht und habe halt dazugelernt und bin ja immer noch wir treffen uns ja immer noch einmal die Woche.
Ja.
Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht.
Ja. Ich muss mal ganz kurz die Tür hier aufmachen. Da miaut jemand die ganze Zeit. Warte mal. Was ist denn los? Schafft dir nie eine Siamkatze an.
Ja, wir hatten kurzfristig eine Katze, aber die ist dann leider überfahren worden. Wir
Oh.
waren an der Kreuzung, ist ein bisschen zu viel Verkehr.
Eieiei.
Und dann haben wir gesagt, nee, das machen wir jetzt nicht mehr. Wir hatten noch mal eine gehabt, aber das haben wir dann verworfen, den
Ja.
Gedanken. So gefährlich.
Ja. Na, jetzt geht sie wieder. Ne? Mache ich die Tür auf. Miau, miau. Jetzt ist sie wieder drin, jetzt ist gut. Oh Mann, ey. Ja, also ich finde, dass deine Geschichte finde ich so außergewöhnlich, weil du jetzt so lange nichts getrunken hast und
Ja.
dann so langsam wieder in die Falle getappt bist, ja. Also du
Ja.
hast ja nicht gesagt, oh, jetzt ich esse mal eine Schnapspraline und trink danach eine Flasche Whisky oder Wodka oder so. So war es ja nicht, ja. Das ist und das macht es so gefährlich, ne? Dieses langsame und stetige und dann immer jeden Tag ein bisschen oder jedes Mal vielleicht ein Tickchen mehr. Die Sicherheit, mir kann ja nichts passieren. Und dann, zack, schnappt die Falle zu.
Das sind ja, das ist das rein Körperliche ist ja das. Ich glaube ja auch, dass da auch eine gewisse psychische Komponente eben mit reinspielt. Das, was der Alkohol ja auch macht, dass er einen ja auch entspannt.
Klar.
Das vermeintlich entspannt. Und ich will das nicht so in den Vordergrund stellen, aber es gab auch da zu der damaligen Zeit, als ich getrunken habe, war ich emotional sicherlich nicht im Gleichgewicht. Und war eine Phase, das konnte ich nicht aushalten. Ich konnte diese emotionalen Schwankungen eigentlich nicht aushalten und habe da sicherlich den Alkohol genutzt, um das für mich tolerabel zu machen. Und wenn mich jetzt jemand fragen würde, was ich in der Therapie gelernt habe und mitnehme, dann würde ich halt immer sagen, dass ich mich 100% darauf verlassen kann. Gefühle gibt es, Gefühle kann ich nicht ableugnen, Gefühle kommen und ich kann mich auch darauf verlassen, dass auch die Gefühle wieder gehen. Dass auch wenn schlechte Gefühle sind, wenn gute Gefühle sind, die kann man natürlich ewig behalten, aber auch die guten Gefühle gehen wieder weg.
Ja.
Und was für mich wichtiger war zu verstehen, ist, dass auch schlechte Gefühle kommen und dass sie mich 100% darauf verlassen, dass sie wieder gehen.
Ja.
Ohne dass ich jetzt groß was dazu tun muss. Ich kann mich natürlich, ich kann mich hinsetzen, kann mich darüber austauschen, kann mich mit Freunden, Freundinnen darüber austauschen. Aber ich muss nicht aktiv irgendwelche Medikamente nehmen. Jetzt in meinem Fall, ich habe leider nicht unter Depression, das ist wieder was anderes. Und das macht es mir auch leicht, jetzt auch zu sagen, jetzt auch das auszuhalten, jetzt auch durchzuhalten und nicht das Gefühl zu haben, ich müsste wieder was trinken.
Ja, also die Zuversicht, dass auch schlechte Gefühle, die kommen, wieder gehen. Das
Genau, das
lässt
ist.
sich besser ertragen und ja, und damit leben. Ja.
Und so geht es ja jedem. Also das ist ja nicht nur ein Phänomen, was Alkoholkranke haben, sondern das hat ja jeder Mensch. Und viele Menschen machen sich gar keine Gedanken darüber. Und ist halt so. Und ich mache mir vielleicht manchmal zu viel Gedanken und habe dann das Gefühl gehabt, ich kann es nicht aushalten. Ich muss das jetzt irgendwie, ich kann es nicht aushalten. Und müsste die jetzt irgendwie betäuben oder wegmachen und. Und der Alkohol ist ja nur eine vermeintliche Hilfe. Das ist ja dann, sie sind ja dann nicht weg, wenn ich was getrunken habe. Dann spüre ich sie zwar nicht, aber
Ja,
wir sind ja deswegen nicht weg.
genau.
Sie kommen ja wieder.
Ja, jetzt ich muss die Tür noch mal wieder zumachen. Sekunde.
Trink dir mal einen Kaffee.
Genau, sie sind nicht weg, sie
Okay.
kommen wieder und dann im Zweifel auch noch verstärkt, ne?
Ja.
Und das ist ja irgendwie das Interessante oder Spannende, dass ich mit meiner Arbeit auch immer wieder erlebe, dass Leute zu mir kommen und sagen, ey, ich bin so kaputt. Und aus verschiedensten Gründen. Und dann sage ich, trinkst du Alkohol? Dann gibt es viele, die sagen, nee, ich trinke überhaupt keinen Alkohol. Aber ich
Ja.
weiß nicht mehr, wohin mit meinen Gefühlen.
Ja.
Und da ist es dann tatsächlich, ist der Dreh- und Angelpunkt ganz oft eine Entspannung. Ja, also im Grunde um das, was der Alkohol macht, wenn du
Ja.
dich herbeiführst und den Leuten zeigst, wie sie das selber hinkriegen, dann löst sich das, also dann lösen sich die Probleme nicht in Luft auf, aber dann geht es den Menschen besser. Und dann merken sie, hey, ja, dieses schlechte Gefühl, das kann auch weggehen und dann kann ich auch aktiv was tun gegen die
Ja.
Situation. Also warum das schlechte Gefühl da ist, ja, irgendwie Stress im Job oder mit der Partnerin oder wie auch immer. Und das finde ich so spannend. Das, was der Alkohol macht, aber eben nur kurzfristig, und natürlich auch unter Vortäuschung falscher Tatsachen und Gefühle. Das kannst du eben im richtigen Leben auch machen und das kann jetzt eine Hypnose sein, eine Meditation oder es gibt sehr viele andere Dinge, die da toll sind, Yoga
Ja.
auch und so. Das finde ich gut. Und diese Erkenntnis, was du sagst, ist wirklich das A und O. Gefühle kommen und Gefühle gehen. Das ist immer so.
Und beim Alkohol, wenn ich sie dann versuche, mit Alkohol zu dämpfen, sich dämpfen, wegzumachen, dann sind sie ja nicht weg. Wenn ich jetzt eine andere Entspannungsübung mache,
Genau.
dann gehe ich das ja aktiv an
Ja.
und dann verändern sie sich ja auch tatsächlich.
So.
Oder ich ändere meine Sicht.
Ja.
auf die Probleme, auf die Dinge. Und das finde ich dann eigentlich sehr, sehr hilfreich. Und auch eben bei der KPB haben wir eben auch ganz viele Übungen gemacht, auch Entspannungsübungen und Traumreisen, und
Ja.
um das auch zu lernen und zu schauen, dass es eben auch andere Dinge gibt, mit diesen Problemen umzugehen und die sich anzuschauen.
Ja. Und da noch mal noch ein Ding bei all diesen Sachen. Das Wichtigste überhaupt ist zu erkennen, dass man so, wie man ist, genau richtig ist. Ja, es klingt so platt, aber es ist so, ja, du lachst, ja, das ist
Ja,
aber
das.
entscheidend, ja. Und du zum Beispiel, oder möglicherweise, ja, das ist nicht zum Beispiel, das ist Quatsch, du möglicherweise hast dich damals gesehen, als du musstest funktionieren und mitlaufen, weil
Ja.
deine Eltern für dich keine Zeit hatten, ja,
Richtig.
und hast dich nicht gesehen gefühlt, möglicherweise.
Ich habe mich nicht wahrgenommen gefühlt
Genau.
und bin dann eigentlich auch aus dem Ruder gelaufen, habe ziemlich viel Blödsinn gemacht.
Ja.
Und, mir Ärger. Meinen Eltern hat sehr viel Ärger bereitet und habe dann erst im späten Alter, eigentlich erst mit 40, 50, das verstanden, wie das damals funktioniert hat zu Hause, und habe dann auch verstanden mit meiner ersten Therapie Ende, dass ich eigentlich auch gar, ich muss eigentlich gar nichts machen.
Genau.
Ich muss einfach nur da sein, und wenn mich jemand mag, dann mag er mich so, wie ich bin, und nicht, weil ich wieder das und das und das und das und das gemacht habe, sondern er mag mich so, wie ich halt bin. Und das habe ich lange nicht verstanden. Und da finde ich es jetzt rückblickend schade, dass ich, sagen wir mal, 50 Jahre gebraucht habe, bis ich das verstanden habe. Hätte ich es eher verstanden, wäre der Weg vielleicht anders gewesen. Habe ich aber nicht. Also so habe ich halt jetzt im fortgeschrittenen Alter mit 71, sagen wir mal, die Weisheit, die Altersweisheit erlangt,
Du bist
dass
71?
ich bin 71, ja.
Alter Schwede. Du hast vorhin gesagt, ich habe mir zusammengerechnet, wie alt du bist. Und da habe ich gedacht, okay, du bist 62. Du bist
Nee.
71?
Entschuldige, ich bin 71.
Alter Schwede, ey.
Hoffe noch die Dame vom letzten Mal, vom vorletzten Mal.
Zieh den Hut. Wow.
Danke. Und dass ich so lange gebraucht habe, bis ich das verstanden habe eigentlich.
Ja,
Und nutze
genau.
Eben jetzt die Zeit, für mich und für meine Familie, und hocke ja nicht hier zu Hause rum und tue nichts, sondern bin ja, hatte ja meinen Kaffee, das haben wir schon wieder ein bisschen zurückgefahren, und bin halt hier ehrenamtlich tätig, beim Asylhelferkreis, und arbeite für die Nachbarschaftshilfe und versuche ein netter Kerl zu sein.
Es wird nicht langweilig.
Das ist richtig, auf gar keinen Fall.
Ja. Aber nochmal, ich muss da nochmal drauf rumreiten. Ja, dieses
Ja.
Thema, genug zu sein, so wie man ist, das ist
Ja.
wirklich, das ist das A und O. Und ich erlebe das immer, ich erlebe das quasi täglich. Ja,
Ja.
dass Leute sagen, ey, ich habe hier das und das Thema, und ich weiß gar nicht warum. Und es ist fast immer, ja, nicht immer, aber in 90% der Fälle hängt das irgendwo in der Kindheit. Ja, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Gar nicht mal bewusst, ja, weil die Eltern irgendwas falsch gemacht haben, sondern sie haben etwas gemacht im besten Wissen.
Genau, sie wussten sich ja besser.
Genau. Und da ist was schiefgegangen. Und dieses Gefühl, nicht genug zu sein, zum Beispiel, oder nicht richtig zu sein, das setzt sich so fest und das kriegst du nicht, es löst sich nicht von allein. In den meisten Fällen.
Das löst sich nicht von allein. Und da kann man sich glücklich schätzen, dass man jetzt die Möglichkeit hat, sich Hilfe zu holen.
Ja.
Und das habe ich den Faden verloren. Genau, und das hat auch was mit dem Selbstwertgefühl zu tun. Natürlich hängt es ja ganz, ganz eng zusammen.
Klar.
Und da habe ich auch das Gefühl, dass ich dem so ein Selbst bin, ich halt immer nachgerannt.
Ja.
Und das, da kommst du aber vor wie so ein Hamster in so einem Rad, weil das funktioniert nicht. Da
Nee,
kannst du noch
genau.
so viele Sachen anstellen, das funktioniert nicht. Das hat auch nicht funktioniert. Und ich habe ja dann geglaubt, dass mein Bruder ist dann relativ früh gestorben, dass jetzt meine Eltern mehr Liebe für mich haben. Aber nein, dem war ja gar nicht so, sondern meine Eltern haben dann mords darum getrauert. Das ist ja auch richtig, dass mein Sohn, dass mein Bruder gestorben ist und dass oder ihr Sohn gestorben ist. Und sie sind aber in der Trauer dann hängen geblieben, sind dann nicht mehr, haben dann eigentlich nicht mehr rausgefunden. Und mein Vater hat dann auch mit der Kirche gebrochen, obwohl er da sehr aktiv war, weil der liebe Vater im Himmel, der hat ihm seinen Sohn genommen und da war, ist er dann sehr traurig und verzweifelt gewesen und konnte nicht anders. Das hat mich natürlich damals auch schwer enttäuscht und aber das ist jetzt auch schon sehr, sehr lange her.
Ja, aber das bleibt ja trotzdem immer präsent, ne?
Ja. Das, was ich halt jetzt sehen kann im Nachblick, dass ich das verstehen kann, weil ich ja auch, wenn du selber Kinder hast, dann versteht man das, was die Sorgen um Kinder, was es bedeutet, wenn sie krank sind und gerade mein Bruder, wo er so schwer krank war, kann ich das verstehen. Aber ich habe trotzdem drunter gelitten.
Natürlich,
Ja.
klar. Und dir hat geholfen, die Therapie dann, ne?
Genau,
Das zu erkennen.
das war
Toll.
für mich Gold wert, dass ich da auch gleich die richtige Therapeutin gefunden habe.
Ja.
Und bei der war ich ja dann auch sehr lange, 4 Jahre insgesamt. Und habe mich dann eben auch begleitet in die trockene Phase dann. Ja, die nasse Phase haben wir zusammen und dann eben auch in die trockene Phase.
Ja.
Und wie ich mich dann wieder stabilisiert habe und
Stark.
war spannend.
Du bist einmal die Woche bist du bei deiner Selbsthilfe, ist eine Selbsthilfegruppe ist das,
Das ist
ne?
noch eine Selbsthilfegruppe, aber noch mit Anleitung. Und da treffen wir uns einmal die Woche, heute Nachmittag wieder. Und werden alle möglichen Themen besprochen, was uns gerade einfällt. Ist nicht so verbindlich wie in der Therapie, wie in der richtigen Gruppentherapie. Die ist aber dann abgeschlossen und wir haben gesagt, wir würden gerne noch ein bisschen weitermachen, ob es da eine Möglichkeit gibt. Und es gibt eine Möglichkeit, die Krankenkasse unterstützen uns auch, indem sie die Sitzung bezahlen. Und das läuft dann aber auch zum Sommer hin aus und dann muss ich mal schauen, was ich dann mache, eine Therapeutin zu finden. Einen Therapeuten ist ja nicht so einfach. Und Selbsthilfegruppen muss ich dann mal schauen, was ich dann mache. Ich hatte ja auch schon überlegt, beim Blauen Kreuz gibt es auch die Möglichkeit, zum Gruppenleiter sich weiterzubilden. Nach 2 Jahren Trockenheit, die habe ich dann erreicht. Und das würde mich noch interessieren, da mein Wissen einzubringen und andere Menschen zu begleiten. Und in der Trockenheit. Und da warte ich jetzt mal ab. Oder schau
Ja.
mal, was da passiert, was da kommt.
Ja, das ist ja im Grunde das, wo du gesagt hast, das hättest du eigentlich weitermachen sollen. Also diese
Genau.
Leitung, ja,
Ja.
ob das jetzt mit Anleitung ist oder ich sag mal in so einem Kreis, wo man sich einmal die Woche trifft, ich glaube, das
Ja.
stimmt. Aber diese anonymen Alkoholiker, das wäre jetzt für dich persönlich nichts mehr.
Ich war zwischendurch bei den anonymen Alkoholikern wieder. Dann hat es aber zeitlich nicht mehr gepasst. Ich würde sagen, es hat zeitlich nicht gepasst. Sonst fand ich das eine gute Einrichtung. Ich will es auch nicht in Abrede stellen. Und das Konzept ist halt so, wie es halt ist von einem anonymen Alkoholiker, dass man nur erzählt, es wird nicht kommentiert, es wird nicht nachgefragt. Und das ist halt das Konzept. Ich finde es halt ein bisschen schade, aber so ist es. Und was jetzt nach 2 Jahren jetzt dann, wenn ich dann fertig bin mit der Kaffee, was dann passieren wird, werde ich sehen.
Ja.
Aber anonyme Alkoholiker werde ich sicherlich nicht gehen, weil ich gern eher eine aktivere Anleitung hätte.
Ja, verstehe. Aber mit deiner Lebenserfahrung, wie du schon sagst, ja, bist du vielleicht auch derjenige, der dann die anderen an die Hand nimmt, ne? Und dabei natürlich auch, wenn dir einer eine Hand reicht oder du jemandem eine Hand reichst, kriegst du auch eine gereicht und dann, das kann bestimmt gut sein, ja.
Das würde ich mir wünschen, ja.
Und jetzt überleg mal, stell dir mal vor, du hättest jetzt all die 30 Jahre, die du nicht getrunken hättest, hättest du weiter getrunken, ja, da hätte ich aus wie Anfang 60.
Das hätte ich ja wahrscheinlich nicht überlebt, dann wäre ich wahrscheinlich schon tot.
Ja.
Wenn das sich weiter betrieben hätte.
Ja, Wahnsinn, ne?
Ja.
Wie alt ist dein Bruder, oder wie alt warst du, als dein Bruder gestorben ist?
Ich war knapp 30.
Ja. Und hat dein Bruder zu Hause gelebt dann?
Oder nee, der hat ja schon eine Familie gehabt. Der hatte schon eine Familie mit, ich war 32 und er war 28 und hatte schon eine Familie mit zwei kleinen Kindern. Und ist dann, hat einen ganz schweren Gendefekt gehabt und Marfan-Syndrom heißt man das. Und daran ist er dann auch gestorben, an einem Herzversagen und abends bei der Kindergartenversammlung. Und wir kriegen mitten in der Nacht einen Anruf und oder abends um 10 kriegen einen Anruf und ich konnte es gar nicht glauben. Und das war zu Beginn meiner ersten Trockenphase. Und da war ich dann schon bei den AAs und habe damals dann eben gesagt, dass mein Bruder gestorben ist, wenn mir das passiert und ich trinke immer noch nichts. Also was Schlimmeres kann mir nicht passieren. Ja. Kann einem nicht passieren, dass ich einen Grund hätte, wieder anzufangen zu trinken. Habe ich dann auch nicht gemacht. Und das war ja traurig für alle.
Natürlich.
Ich habe mich dann noch ein bisschen um die Kinder gekümmert und wir haben heute lockeren Kontakt und sehen uns hin und wieder und meine zwei Neffen und der eine Neffe hatte schon selber wieder Kinder und freue mich auch, wenn sie nach meinem Bruder fragen und ich dann kram dann irgendwelche Bilder raus und kann dann ein bisschen was erzählen.
Ja.
Da waren sie ja noch ganz klein, also 1 und 3. Als der Stefan gestorben ist und das versöhnt mich dann immer ein bisschen.
Ja, und du hast es ja gesagt, ja, ich glaube, deinen Eltern darfst du nicht böse sein, weil sie es nicht besser konnten und nicht besser wussten.
Ich bin jetzt auch nicht mehr böse, ich habe ihn ja auch verziehen, ich habe ja dann auch ich bin dann mit 19 ausgezogen und habe sehr früh mit meinem Elternhaus gebrochen und bin dann von München nach Bremen ganz weit weg und habe da studiert. Und meine Eltern waren jetzt auch nicht so, dass sie groß mit Gefühlen umgehen konnten und war dann baff erstaunt, meine Mutter war dann schon im Altenheim und irgendwann hat sie dann mal gesagt, es ging wahrscheinlich auch um Auszug, Umzug, vielleicht auch von unserem Sohn, dass sie gesagt hat, als ich damals ausgezogen bin, das hat sie sehr traurig gemacht. Das hat sie mir erzählt, da war ich da schon über 60.
Ja, schade, ne?
Da habe ich auch gesagt,
das ist doch wirklich schade.
Das hättest du mal eher gesagt.
Halt, ja. Ne?
Dann wäre ich vielleicht nicht weggegangen oder wir hätten irgendwie anders zueinander wiedergefunden oder früher zueinander gefunden und wären nicht im Streit gegangen und dann hat es noch sehr lange gedauert, bis ich wieder dann zurückgekommen bin. Aber das ist, glaube ich, auch eine Generation, die mit Emotionen nicht so umgehen kann. Also das war ja 25, geboren 25 und 26, war halt andere Zeit, war anders.
Ich glaube tatsächlich, das sind so mit die Jahrgänge oder Jahrzehnte, die ja von denen, die wir überhaupt noch so gesehen haben, die es wirklich mit Abstand am schwersten hatten, ne? Glaube ich wirklich mit all dem Grusel, den sie da erlebt haben, das wollen wir uns gar nicht vorstellen. Du bist Jahrgang, was bist du denn für ein Jahrgang?
53.
53, ja, okay. Ja. Und du bist in Bayern aufgewachsen?
Nee, ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen. Mein Vater hat Bergmann gelernt nach dem Krieg.
Ja.
Ist hat im Erzbergbau in Amberg, da wurde ich auch geboren, Bergmann gelernt, ist dann in den Harz und von den Harz ins Ruhrgebiet nach Duisburg. Und da bin ich dann aufgewachsen.
Ja.
Im schwärzesten Loch Deutschlands.
Ja, ich glaube, ziemlich raues Pflaster auch für Kinder so, ne? Und irgendwie, glaube ich, alles wahrscheinlich relativ schlicht, oder?
Das war schlimm. Mein Vater hat dann, war zwar am Anfang Bergmann, ist dann aber aufgestiegen, hat dann noch studiert in Bochum und war dann Ingenieur, dann Steiger. Aber das waren halt sehr trinkhafte Kollegen, Kumpels, die da sich immer wieder getroffen haben. Und ich kann mich auch an eine oder andere Begebenheit erinnern, wo meine Mutter mich losgeschickt hat: Du, geh mal los, Vater aus der Kneipe holen. Und der Vater saß dann da, die haben dann immer Bier und Korn getrunken und da kriegst du halt 10 Pfennig und Automaten, bisschen zu spielen, damit du wieder Ruhe gibst oder kriegst du Cola oder was.
Ja.
Und die Art des Alltagsleben war halt einfach geprägt von harter Arbeit. Also das und harte Arbeit. Mein Vater hat hart gearbeitet, war im Kegelclub und hat gesungen.
Ah, okay.
Gesang, ja, Männergesangsverein.
War dein Vater im Krieg?
Ja, war im Krieg. Das war auch
Und
so ein Kapitel, das konnte ich nicht mit ihm besprechen.
ja.
War nicht zugänglich. Ich will auch gar nicht wissen, was da alles passiert ist und was sie für Mist gebaut haben. Und meine Mutter hat es auch nicht gewusst. Ich habe sie dann später mal gefragt, ob sie irgendwas weiß, aber sie hat auch nichts gewusst oder hat nichts erzählt. Ich habe
Ja.
es mal so stehen lassen.
Ja, ich weiß das von meinen Großeltern. Das war auch ein ganz, ganz, ganz schwieriges Thema. Mein Opa hat nichts erzählt, aber
Ja.
sobald, da war ich, weiß nicht, 13, 14, da hat man das Thema in der Schule, habe ich ihn mal gefragt. Ja, gab es gleich Riesenstreit.
Ja.
Stille im Esszimmer bei uns, ja, und meine Mutter hat mich rausgeschickt, ne? Ich denke, ey, was ist hier los, ne? Ich wollte mich so losreißen, ne? Aber nee, da war ganz klar, okay, das Thema Krieg, ja, das ist tabu.
Ja.
Und das hat mein Großvater auch wohl so sehr geprägt. Ja. Wie gut, dass wir das alles nicht erleben mussten in der Form und dass uns das hoffentlich auch für alle Zeiten erspart bleibt, ja.
Da müssen wir jetzt gerade aktiv praktisch aufstehen und die Demokratie schützen und damit uns das nicht wieder passiert.
Ja, genau. Und es gibt Stimmen im Land, die uns in die Richtung treiben wollen,
Ja,
aktiv. Und das
richtig.
finde ich richtig, dass du das sagst. Ja, ich bin ja hier nicht politisch, aber gibt halt auch Dinge, wo ich sage, da fehlt mir jegliches Verständnis, wie man die Geschichte auch so umdeuten kann, dass das irgendwie alles okay war, ist, sein wird. Nee,
Ja.
nicht. Ja, es ist, naja. Guck mal, ich find das großartig, wie auch wir hier in die Tiefe gehen konnten, dass du dich so geöffnet hast. Vielen Dank dafür. Es ist,
Gerne, sehr
du hast
gerne.
gesagt, du warst nervös, ja.
War nervös und das hat sich natürlich dann im Laufe der Zeit gelegt und das Gespräch mit dir war sehr angenehm und war hat mir auch nicht, hat mir nicht, ist mir nicht schwer gefallen, da mich so zu öffnen. Und
Dankeschön, danke. Wen möchtest du denn grüßen, lieber Thomas?
ich hatte mir natürlich am Anfang Gedanken darüber gemacht, weil ich ja das wusste, dass das kommt. Und als erstes grüße ich natürlich meine liebe Frau Alexandra,
Ja.
die praktisch zu mir hält, bedingungslos zu mir hält, würde ich fast sagen. Da möchte ich gerne meinen Sohn grüßen, der jetzt gerade im Referendariat ist und demnächst seine Lehrerausbildung abschließen wird. Und dann ganz gerne meine Freunde. Das sind einige Thomasse dabei, aber
Okay.
besonders den Thomas möchte ich grüßen. Das ist mein bester Freund, dem ich schon die eine oder andere große Reise gemacht habe. Und dann eigentlich alle, die mich kennen und die den Podcast hören, sollen sich alle gegrüßt fühlen. Und dafür möchte ich mich und dafür, dass sie zu mir halten und zu mir stehen, möchte ich mich ganz herzlich bei allen bedanken.
Toll. Und jetzt noch einen letzten Tipp von dir, lieber Thomas. Hast du dir bestimmt auch Gedanken gemacht?
Da habe ich mir jetzt keine Gedanken gemacht, aber spontan kann ich nur sagen, Leute, lasst die Finger davon.
Ja, gut. Sehr, sehr gutes Schlusswort. Ja, wenn einer von deinen Thomasen oder wie auch immer sie heißen mögen, mal Lust hat, mit mir zu sprechen, möge er sich bitte melden. Die Adresse hast du ja.
Ja.
Und meinen Podcast werden sie ja jetzt auch alle hören, spätestens mit deiner Folge,
Richtig.
ne?
Ja. Übrigens, das wollte ich auch noch sagen.
Na?
Mir ist dein Podcast aufgefallen, weil ich mit Tanzen zwar nichts am Hut habe, aber Freunde von mir haben ein schwerer Fan der Techno-Musik, der elektronischen Musik. Und da, wenn man den Club verlässt, Harry Klein hat der geheißen in München, der hat dann Danke fürs Tanzen, stand da
Ah.
immer als Abschied. Und das fand ich so beeindruckend, dass ich gesagt habe, Tanzen kam natürlich auf Brause und ich war oft in dem Club,
Ja.
trocken, nüchtern, tanzen. Wir haben riesen Spaß gehabt und wie gesagt, das funktioniert tatsächlich auch ohne Alkohol.
Ja.
Mit Brause.
Klar, genau. Also finde ich auch. Ja, ich bin jetzt tatsächlich ja kein großer Tänzer und Standardtänzer, habe ich ja vorhin schon gesagt, ja. Ich glaube, das werde ich auch nicht mehr. Aber naja, was nicht ist, kann ja noch werden. Ne?
Richtig.
Also, vielen Dank, lieber Thomas. Alles Gute für dich. Und
Danke.
wir sehen
Dir
uns.
weiterhin auch alles Gute.
Dankeschön.
Danke
Ciao.
für die Zeit. Ciao.
Vielen Dank, lieber Thomas, für dieses wirklich in meinen Augen fast atemberaubende Gespräch, wirklich stark. Und ich hoffe, dass es dir schnell wieder besser geht, du wieder herumtouren kannst, du machst viel Sport. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, dass du in deinem Alter noch so unglaublich fit aussiehst und bist, wohlgemerkt. Also alles Gute für dich. Jetzt ist mir eben eingefallen, ich habe beim Intro gar keine Werbung für mich gemacht. Wir überspringen das heute mal. In der nächsten Folge mache ich dann wieder Werbung für meine tolle Hypnosearbeit. Ja, wann die nächste Folge erscheint, kann ich noch nicht sagen. Ich habe keinen Gesprächspartner für die kommende Woche und ich habe es ja angekündigt. Ich trommel jetzt nicht mehr, ich schreie nicht. Kommt zu mir, sprecht mit mir. Ich habe gesagt, wenn die Leute kommen, dann kommen sie. Wenn sie nicht kommen, dann kommen sie nicht. Und möglicherweise gibt es in der kommenden Woche dann keine Folge 165. Die kommt dann vielleicht später. Also, und bis es soweit ist, denke mal dran, tanzen kann man auch auf Brause.